Inforadio Podcast.
Forum Einheit Deutschland, 25 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion. Kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zu ihr. Nach Öffnung der Grenzen mit der großen Euphorie über den Fall der Mauer machten die Menschen auf der Straße den Politikern schnell klar, was sie wollten. Die D-Mark und die deutsche Einheit. Die Politiker waren die Getriebenen, die Realität schneller als die Fantasie. Die Währungsumstellung 1:1 war politisch begründet, wirtschaftlich ein Desaster. Die Aufwertung nach der Währungsumstellung, das Wegbrechen der Märkte im Osten und die Privatisierungsstrategie machten den Kombinaten schwer zu schaffen. Viele Betriebe mussten schließen, die Arbeitslosigkeit stieg bedenklich an. Die Treuhandanstalt wurde zum Buhmann der Nation. Die Währungsunion mit dem umstrittenen Umtauschkurs von 1:1 hatte die Politik damals eine Alternative? Warum brach die ostdeutsche Wirtschaft zusammen? War der Westen daran schuld? Die Treuhandanstalt? Oder waren die Kombinate schon vor der Wende stark sanierungsbedürftig? Wo stehen wir heute in Ostdeutschland, wo die Wiesen blühen, aber das zweite deutsche Wirtschaftswunder ausblieb? Das will ich mit meinen Gästen diskutieren. Iris Gleike, Mitglied des Deutschen Bundestages, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Ostbeauftragte der Bundesregierung. Johannes Ludewig, ehemaliger Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt und ehemaliger Koordinator der neuen Bundesländer. Dr. André Steiner, Professor am Zentrum für zeitgenössische Forschung Potsdam vom Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Und Werner Schulz, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und Bürgerrechtler der DDR. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich gleich für die freundliche und immer kompetente Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft bedanken. Das klappt immer super. Vielen Dank. Ja, damals am 9. November und in den Tagen danach war ja eine unglaubliche Stimmung in der Stadt. Irgendwie war die Grenze noch da, aber in den Köpfen war sie überwunden und die Zeit danach war einfach turbulent und jeder, der, glaube ich, hier war und zwischen Ost und West, der hat das erlebt. Frau Gleike, ich würde das gerne von Ihnen wissen, weil Sie heute Ostbeauftragte sind. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt?
Na, ich war damals als Bauingenieurin tätig im schönen Suhl, da wo meine Heimat ist. Ich wohne in Schleusing ja nach wie vor und ich hatte einen 2-jährigen Sohn. Ich machte einen Computerkurs, ich war müde. Das war ja die Zeit, wo junge Mütter noch Windeln wuschen und noch ein paar andere Dinge zu tun hatten, auch in der Mangelwirtschaft, ein bisschen zum Einkochen und alles, was so anstand. Und ich habe den 9. November in der Tat auf dem Sofa verbracht und bin bei dem entscheidenden Satz eingeschlafen.
Ach so. Ja, und dann überschlugen sich ja die Ereignisse, nicht? Und das ist ja alles auch historisch, denke ich mir, ganz gut dokumentiert. Aber dennoch ist mir eigentlich immer ein Rätsel geblieben. Der Bundeskanzler hat dann ja ein 10-Punkte-Programm vorgelegt und hat von einer Konföderation gesprochen. So 5 bis 10 Jahre. Und dann einige Monate danach war nur noch von der Währungsunion die Rede. Und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, wie dieser schnelle Wechsel zustande gekommen ist.
Das kann ich Ihnen sagen. Das Schlüsselerlebnis für uns war dieser 19. Dezember, das Treffen zwischen Kohl und Modrow in Dresden. Weil als wir dorthin kamen, also da landeten, aus dem Flugzeug kletterten, war alles schwarz von Menschen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der ganze Flughafen, alle auf den Dächern, überall standen Menschen, sodass man wirklich erst im Moment Sorge hatte, hoffentlich fällt da keiner runter. Und so war das die ganze Fahrt. Also wir waren echt überwältigt, weil damit hatte keiner gerechnet. Und das hat dann seinen Höhepunkt erreicht abends, als der Kanzler diese Rede gehalten hat vor der Ruine der Frauenkirche. Ein Meer von Menschen, ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen und auch übrigens, das wusste ich gar nicht, da gab es dann auch diese Grün-Weißen. Da habe ich zu irgendjemandem gesagt an der Straße, wusste gar nicht, wer das ist. Was ist das denn? Da hat er gesagt, Sachsen. Und dann wusste ich, also aha, habe ich ja zugelernt. Das Gefühl der ganzen Delegation, ich glaube auch des Kanzlers war, am Ende dieses Abends, als wir abends dann im kleinen Kreis nochmal zusammensaßen, das könnte schneller gehen, als wir bisher gedacht haben. Das war eigentlich für uns weil die Menschen, also dieses Gespür, also dass da ein unheimlicher Druck war. Und das Zweite, wenn ich das noch sagen darf, ich komme nochmal zurück auf diesen Tag der Maueröffnung. Am Tag der Kohl flog ja zurück über Hamburg nach Berlin. Und dann gab es ja diese Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Und während der Kundgebung wurde der Kanzler ja reingerufen, weil der Gorbatschow am Telefon war. Und der Gorbatschow ja dem Kohl sagte sinngemäß: Herr Bundeskanzler, mir wird berichtet von meinen Leuten, dass das alles vom Besten, was sich da abspielt, aus dem Besten gesteuert wird. Und da kriegt man natürlich einen Schreck, nicht? Denn die Frage war ja, der Kanzler hat dann gesagt, also viel beredter, als ich das jetzt kann. Ich versichere Ihnen, Herr Generalsekretär, dass das alles nicht, sondern eben aus dem Osten selber kommt und so weiter. Und dann wussten wir ja nicht, wie reagiert er jetzt. Denn eins war uns natürlich klar, den 17. Juni 1953 hatten wir nicht vergessen. Das heißt, in dem Moment, wo die Russen ihre Meinung ändern und die Kasernentore gehen auf und die Panzer fahren raus, ist das zu Ende. Ja, und das war eigentlich, das war neben dieser Frage, was Sie schon zitiert haben, da spielte die ganzen Monate nachher eine Rolle, weil wir wussten, es gibt ein Zeitfenster, in dem wir handeln können. Wir wissen aber nicht, wie lang das Zeitfenster ist und ob sich, wie es ja anderthalb Jahre später war, die Mehrheitsverhältnisse in Moskau ändern und auf einmal ist alles vorbei.
Und deshalb hat man gegen den Widerstand von damals von Bundesbankpräsident Pöhl...
Nee, das ist auch ein Gerücht, nein, das stimmt alles gar nicht. Das höre ich ja immer wieder. Ich war ja nun selbst ja dabei. Ja, und der Kanzler hat x-mal diese Runden gehabt, an denen Herr Pöhl auch beteiligt war. Im Grunde genommen kam die 1:1-Sache ja nicht aus diesen Verhandlungen, sondern aus dem Wahlkampf zur Volkskammerwahl am 18. März, weil die Parteien sich in dem Wahlkampf natürlich gegenseitig so wie immer hochgeschaukelt haben. Am Ende waren alle der Meinung, 1:1 ist richtig. Und deswegen war im Grunde genommen da gar nicht mehr viel Spielraum. Und dann hat der Kanzler aber am Ende der Verhandlung die Leute zusammengebracht und gesagt, so, also das ist es. Und sind wir da mit einverstanden. Und Herr Pöhl saß da. Und Herr Pöhl hat nicht gesagt, ich bin damit nicht einverstanden. Also diese Legende, dass da die Bundesbank und Herr Pöhl irgendwo gesessen hätten und damit nicht einverstanden gewesen, wenn das einfach nicht richtig ist. Immer wenn die Entscheidungen getroffen sind, war die Bundesbank beteiligt und hat sich diesem Konsens, der damals gefunden worden ist, hat sie sich dem angeschlossen.
Also politisch war es notwendig, diese Währungsumstellung 1:1, weil das Zeitfenster so klein war. Herr Steiner, wie sehen Sie das als Historiker?
Für diese Dynamik zwischen dem Konföderationsvorschlag und der Währungsunion, dazwischen lagen die da ganz entscheidend waren. Neben dem internationalen, der internationalen Konstellation, die ist natürlich wichtig gewesen. Aber intern war natürlich die Fluchtwelle aus der DDR ein ganz entscheidender Punkt. Ja, sozusagen, der ja die CDU-Funktionäre der Kommunalebene im Westen sozusagen auf die Barrikaden getrieben hat und gesagt hat, da muss jetzt was passieren, dass das gestoppt wird. Und B, der zweite Punkt war der fortschreitende wirtschaftliche Verfall der DDR. Also Modrow stand ja mehrfach in Bonn auf der Treppe und hat sozusagen um zusätzliche Unterstützung gebeten, weil nach dem Mauerfall natürlich eine Abwärtsdynamik einsetzte, auch forciert durch die Fluchtbewegung und so weiter, wirtschaftlich. Und dadurch war unten Unterstützung notwendig. Und da nutzte Kohl dann diesen Vorschlag, der sozusagen seit Ende Januar im Grunde genommen auch öffentlich herumwaberte, dann eine Währungsunion zu machen, sozusagen um selber wieder das politische Heft in die Hand zu bekommen und jetzt zu sagen, okay, wir machen euch jetzt ein Angebot und damit gleichzeitig nicht die Modrow-Regierung zu stützen, weil das war sein Problem. Er wollte ja Modrow nicht stützen, aber gleichzeitig sozusagen diesen Prozess vorantreiben. Und dafür war die Währungsunion in dem Moment in seinen Augen sozusagen das probate Mittel, Anfang Februar 1990. Das wurde dann durch die Volkskammerwahl sozusagen alles weiter forciert, weil natürlich dann die Allianz für Deutschland genau mit diesem Versprechen sozusagen die Volkskammerwahlen haushoch gewinnen konnte. Im Wahlkampf, so wie Herr Lüdewig das schon gesagt hat, spielte natürlich diese Frage des Währungsumstellungskurses dann eine sehr große Rolle. Und da muss man natürlich sagen, also es wurde propagandistisch sozusagen von 1:1 gesprochen. Letztendlich unterm Strich war ja diese 1:1-Umstellung für die Einkommen gültig und war für bestimmte Kopfbeträge bei den Sparguthaben gültig. So dass insgesamt unterm Strich, wenn man es jetzt sozusagen die Bilanz sich anschaut, der Bundesbank, ja ein Umtauschverhältnis von 1,8, also knapp 2:1, dann letztendlich ja wirklich zustande kam. Und das war auch eigentlich der Vorschlag der Bundesbank.
Gut, aber brauchen wir nicht lange Sinn der Details. Die 1:1,8 bezieht sich auf die Geldbestände. Ja, denn da wurde die Sockelbeträge 1:1 und alles, was darüber hinausging, wurde 1:2 umgestellt. Daraus ergab sich in der Mischung 1:1.
Aber, es lag dann
aber die laufenden Zahlungen, das waren ja nicht nur Einkommen, Mieten, alles, was laufende monatliche Zahlungen sind, wurde 1:1 umgestellt. Und das wurde natürlich, ist aus ökonomischer Sicht natürlich, war schon mit einer gewissen Problematik behaftet. Gar nicht mal Anfang Januar. Sondern Anfang Januar, wenn Sie mal die Löhne sich angucken von Anfang Januar, die Nominallöhne der DDR waren ja sehr niedrig. Die waren ungefähr so niedrig, ungefähr im Verhältnis zu Westlöhnen, wie eben das, wie die auch bei der Produktivität war. Das Problem, was da hier aufgetreten ist, dass nach den Verabredungen, nachdem klar war, es kommt diese 1:1-Umstellung, natürlich ist erhebliche Lohnerhöhungen gegeben hat in den Betrieben, was man auch verstehen kann, auch aus dem Wettbewerb zwischen West- und Ostgewerkschaften. Die Westgewerkschaften wollten ja die alten Ostgewerkschaften verdrängen, sodass wir am 1. Juli, als das Ganze in Kraft trat, natürlich nicht mehr die Relation von Löhnen hatten, wie wir sie im Januar gehabt haben. Es war absehbar und das sind Dinge, mit denen man dann anschließend eben, für die man Lösungen suchen musste.
Also man kann sagen, dass die Währungsumstellung ein politisches Instrument war. Herr Schulz, die Bürgerrechtler waren ja im großen Teil dagegen, nicht?
So kann man das nicht sagen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als Helmut Kohl den 10-Punkte-Plan vorgestellt hat, auf der gleichen Höhe. Auch wir waren der Auffassung, das kann nicht so schnell gehen und eine Konföderation ist der günstigste Prozess der Angleichung. Warum das dann so schnell gegangen ist, warum das zu so einer Sturzgeburt geführt hat, also diese Bauch-über-Kopf-Entscheidung, das hängt damit zusammen, dass die deutsche Einheit als ein Wahlkampfrennen veranstaltet worden ist. Also Matthäus Mayer, die damalige finanzpolitische Sprecherin, war der Meinung, man müsse eine Währungsunion einführen. Ich habe mir mal rausgesucht eine Presseerklärung von Theo Weigel am 29. Januar 1990. Da sagt er, für eine Währungsunion ist es zu früh. Die Einführung der D-Mark löst keine realpolitischen Probleme. Dieses falsche Signal wird deswegen nicht zu einer Beendigung, sondern zu einer Beschleunigung des Exodus führen. 29. Januar 1990. Und Herr Pöhl hat in diesem Vorfeld sehr deutlich gesagt, dass er das für einen grandiosen Fehler hält, eine Währungsunion so schnell zu machen. Also so Schock, ein Schock ohne Therapie, wie er gesagt hat. Die Mehrheit des Zentralbankrates war dagegen. Die Mehrheit des Sachverständigenrates war dagegen. Es war eine politische Entscheidung. Klar, man hat eine Allianz für Deutschland ins Leben gerufen. Fantastischer Titel, klingt nach einer großen Versicherungsgesellschaft, die für alle Schadensfälle und Verwerfungen aufkommt, haben die Ostdeutschen gewählt. Und man hat versprochen, wenn ihr diese Allianz wählt, dann werdet ihr im Sommer mit D-Mark in den Urlaub fahren. Das war nicht zu überbieten. Wir hatten am runden Tisch eine Entscheidung getroffen mit 2/3 Mehrheit, dass sich die westdeutschen Parteien bitte nicht in den ostdeutschen Wahlkampf einmischen sollten. Das ist tunlich missachtet worden. Es war im Grunde genommen ein westdeutscher Wahlkampf und Helmut Kohl, klar, hatte die stärksten Argumente. Er war Bundeskanzler, nicht solche starken Argumente wie Willy Brandt und er ist gewählt worden. Er hat es geschafft, diese Allianz zusammenzubringen und diese Entscheidung. Aber diese Entscheidung hat uns viel gekostet. Das ist die teuerste Entscheidung gewesen.
Aber muss man nicht auch fairerweise fragen, gab es eine Alternative? Wenn man zum Beispiel jetzt eine Umstellung gemacht hätte, 1:4,
nein,
ich meine, das wäre natürlich für die Bürger der DDR sehr, sehr bitter geworden.
Wissen Sie,
Frau Bleik, wie sehen Sie das? Oder Herr Schulz?
Es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und das ist jetzt auch verschüttete Milch, wenn man darüber redet. Aber natürlich, es gibt immer Alternativen. Und ich bin dagegen, wenn man sagt, es ging nur so und nicht anders. Es ist so gegangen. Wir haben nicht die Möglichkeiten, einen Parallelversuch durchzuführen, zu sagen, so hätte man es vielleicht auch machen können. Insofern ist das eine müßige Diskussion heute zu führen. Aber ich finde, man sollte zu dieser Entscheidung so stehen, auch mit diesen Plus- und negativen Seiten.
Ja. Ja. Und man muss da auch im Nachhinein nicht irgendwie jetzt die Gewerkschaften oder wen auch immer heranziehen. Es ist eine politische Entscheidung gewesen. Punktum. Natürlich hat es die Wanderungsbewegung gegeben. Und anders als heute Flüchtlinge, die registriert werden müssen oder so, hatten wir quasi die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik und konnten uns frei bewegen. Das ist gar keine Frage. Aber wir Ostdeutschen und ich habe mich ja auch damals im Neuen Forum engagiert, in meiner regionalen Ebene. Wir haben natürlich auch nicht erwartet, dass wir 1:1 das Geld kriegen. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie es umgestellt werden könnte und wie wir dann Mieten bezahlen und wie das alles geht. Das entscheidende politische Problem ist doch, dass mit dieser Entscheidung einhergegangen ist das Versprechen, keinem wird es schlechter gehen, aber vielen besser. Und das Versprechen der blühenden Landschaften. Und da liegt doch eigentlich die Ursache für vieles, was in den letzten 25 Jahren ja auch zu Verwerfung geführt hat. Die Stimmung war doch ziemlich schnell versaut, als, ich sage jetzt mal, die Westdeutschen gemerkt haben, dass es doch mehr kostet und die Ossis nicht so dankbar sind, obwohl sie doch nun alle Beamten- und Systemgeschichten geschenkt gekriegt hatten, neben der D-Mark. Und die Ostdeutschen haben gemerkt, wie viel Verwerfung es brachte, Krise, wie die Märkte zusammengebrochen sind, wie die Massenarbeitslosigkeit entstanden ist und haben sich so natürlich auch nicht die soziale Marktwirtschaft vorgestellt. Und das hat lange fortgewirkt. Und ich glaube, der entscheidende, ich sehe das so wie Werner Schulz, das ist verschüttete Milch, vielleicht, also wie sollte man heute jetzt darüber reden, dort gibt es die Blaupause, es besser gemacht zu haben, das ist Unsinn, aber man muss doch die Auswirkungen ganz einfach im Jahre 25 nach der deutschen Einheit mal sehen.
Genau, Frau Gleicke, und darüber wollen wir gleich sprechen, nämlich mit der Währungsunion kam natürlich auch die Wirtschaftsunion und dann natürlich auch noch die Treuhandanstalt. Dazu gleich mehr. Forum Einheit Deutschland, 25 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion. Mit der Währungsunion kam auch die Wirtschaftsunion. Alle Kombinate mussten eine Bilanz erstellen, wurden der Treuhandanstalt unterstellt und sollten zügig privatisiert werden. Was war das für eine Situation? Wie muss man sich das vorstellen? Die ohnehin angeschlagene Wirtschaft der ehemaligen DDR hatte ein ganz neues Wirtschaftssystem zu verkraften und musste mit einem Schlag auf dem Weltmarkt und mit dem Weltmarkt konkurrieren. Dabei brachen im Osten und im eigenen Land die Märkte weg und zudem mussten die Betriebe Löhne bezahlen, die 1:1 umgetauscht worden waren. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Das will ich mit meinen Gästen diskutieren. Iris Gleicke, Mitglied des Deutschen Bundestages, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Ostbeauftragte der Bundesregierung. Johannes Ludewig, ehemaliger Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt und ehemaliger Koordinator der neuen Bundesländer. Dr. André Steiner, Professor am Zentrum für zeitgenössische Forschung Potsdam vom Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Und Werner Schulz, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und Bürgerrechtler der DDR. Herr Steiner, wie war das damals mit der Wirtschaft der DDR, quasi am Tag des Mauerfalls? Wie war die Wirtschaft der DDR aufgestellt? Sie haben das ja grundlegend erforscht.
Naja, die Wirtschaft, also zum Zeitpunkt des Mauerfalls war die Wirtschaft schon in einem relativ desolaten Zustand. Also man hatte sozusagen beim Bruttoanlagevermögen einen Verschleißgrad von ungefähr der Hälfte, was sozusagen aber den realen Verfall noch nicht mal vollständig ausdrückte, weil die Abschreibungsraten in der DDR im internationalen Vergleich sehr niedrig waren. Und wenn man es nach internationalen Vergleichsmaßstäben bewertet hätte, wäre dieser Anteil sogar noch höher gewesen. Also das ist sozusagen durch die niedrigen Abschreibungsraten in der DDR bedingt. Also insofern war im Durchschnitt gesehen sozusagen der Zustand der Wirtschaft relativ desolat. Es gab natürlich einzelne Inseln durch die selektive Investitionspolitik der DDR in den 70er und 80er Jahren, wo der Zustand deutlich besser war. Aber auch dort war die Frage, ob die sozusagen als Inseln tatsächlich funktionieren konnten in einem marktwirtschaftlichen Zusammenhang, weil sie natürlich vorher entstanden waren in einem völlig anderen Systemzusammenhang und sich auch in einem anderen Systemzusammenhang bewähren mussten. Insofern war die DDR für eine Öffnung sozusagen zu einer offenen Volkswirtschaft hin, wie es dann faktisch mit dem 9. November passiert ist, eigentlich nicht gut vorbereitet.
Es gab doch auch eine Untersuchung, wo gesagt wurde, die Sanierung der Betriebe in der DDR würden rund 500 Milliarden DDR-Mark kosten. Und das entsprach ungefähr dem zweifachen Haushalt der DDR.
In den Unterlagen finden sich die verschiedensten Zahlen. Mhm. Es war auf jeden Fall eine immense Summe. Es war ein Investitionsrückstau entstanden dadurch, dass sozusagen gerade in der ersten Hälfte der 80er Jahre insbesondere viel zu wenig investiert worden war, um damals die Verschuldung abzubauen. Die DDR stand ja Anfang der 80er Jahre schon mal kurz sozusagen vor der Zahlungsunfähigkeit. Und um das sozusagen zu reduzieren, war in der ersten Hälfte der 80er Jahre auf Kosten der Substanz noch viel stärker gewirtschaftet worden als vorher.
Herr Ludewig, wie hat man das im Kanzleramt gesehen? Wie hat man damals die Wirtschaftskraft der ostdeutschen Wirtschaft eingeschätzt?
So, wir hatten ja das Schürer-Gutachten. Das heißt also von dem Chef der Planungskommission hier in der DDR. Der hat ja im Oktober vor der Öffnung der Mauer 89 seinem eigenen Zentralkomitee, ja, da Krenz hat ihn ja gebeten, das jetzt mal irgendwie aufzuschreiben, was die Realität ist. Und die Realität, wenn Sie das Schürer-Gutachten lesen, das kannten wir ungefähr, ich glaube, seit März 90, ich wenigstens. Und da stand ja drin, die DDR ist wirtschaftlich und finanziell aus eigener Kraft nicht mehr handlungsfähig. Wenn es keine Kredite aus dem Ausland gibt, bricht alles zusammen. Der Zustand der DDR, wie gesagt, nicht aus unserer Beurteilung, sondern aus der eigenen Analyse der Fachleute in der DDR, der war eben, gab keine Handlungsfähigkeit mehr. Weder wirtschaftlich noch finanziell. Und der Schürer hat ganz klar gesagt, wenn wir keine Kredite aus dem Ausland bekommen, ist hier Feierabend. Im Oktober 89. Das war die Situation. Schürer ging übrigens auch davon aus, dass die Produktivität der DDR insgesamt ein Drittel weniger wäre als in Westdeutschland. Die Realität war natürlich nachher, dass sie nur ein Drittel war von dem, was in Westdeutschland. Also es war noch schlimmer, als Herr Schürer das eigentlich dargestellt hat. So, das war die Situation. Ja. Und insofern, das wussten wir, insofern waren wir ja nicht überrascht, dass das natürlich am 1. Juli ganz erhebliche Probleme. Und es sind dann ja auch sofort zweistellige Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt worden, um einfach die Liquidität zu liefern, dass das Ganze überhaupt also weiterlaufen konnte. Und das Grundproblem der Wirtschaft war ja, wenn Sie das mal historisch sehen, ja, das Problem war, dass in die DDR-Industrie einfach viel zu wenig investiert worden ist. Wenn Sie es mal vereinfacht sagen, ist die DDR-Industrie auf Verschleiß gefahren worden. Einfach runtergefahren worden. Zu wenig investiert worden. Das war der Grund, warum natürlich dann auch die Leistungsschwierigkeit, wie kann man jetzt Betriebe sanieren, wie kann man diese fehlenden Investitionen von früher nachholen. Und das Hauptproblem war, sie hatten keine Kunden mehr. Die eigene Bevölkerung wollte andere Waren kaufen. Die kauften eben die Westprodukte. Gerade die ganzen Konsumartikel blieben alle in den Regalen liegen. Alle wollten im Westen kaufen. Das ist auch psychologisch ja verständlich. Und im Osten, der Comic-Con hatte Frühjahr 99 entschieden, wir stellen auch um auf internationale Währung, auf Devisen. Und nicht mehr mit diesem Verrechnungstransferrubel. Und damit waren die Kunden auch weg. Und das heißt, die traditionellen Industriekunden waren im Abmarsch. Die Konsumenten hatten sich auch schon anders entschieden. Und das war unser Hauptproblem. Das Problem war nicht Privatisierung, wird immer gesagt, als ob das so ein Sport.
Kommen wir ja gleich noch drauf, auf die Tür
den Privilegstaubsaugern, ja? Den Privilegstaubsaugern und Mixern, die es in den Katalogen des Westens gab, hatte man mit einem Umtauschkurs von 1:1 natürlich den Gar ausgemacht, weil die zu diesem Preis natürlich nicht mehr anzubieten waren. Dass die DDR-Wirtschaft marode war und dass die Substanz so war, wie das eben beschrieben worden ist, ist ja keine Frage. Gleichwohl gab es natürlich Unternehmen oder zumindest Unternehmensteile, die durchaus im internationalen Wettbewerb waren, die durchaus Produkte international machten. Und denen machte natürlich die Währungsumstellung damals erhebliche Probleme, weil im Endeffekt der Preis sich ja quasi, so war die Rechnung damals, ungefähr vervierfacht hatte. Und dafür wollte dann auch niemand mehr so einen Staubsauger haben. Das ist schon klar. Und natürlich war Druck da, auch aus der DDR-Bevölkerung, die für die sogenannten Waren des täglichen Bedarfs dann auch lieber auf Westprodukte zurückgriffen. Aber das erklärt natürlich nicht, dass im Rahmen dieser ganzen Privatisierungsfragen auch Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren müssen und nicht hätten passieren dürfen. Zum Beispiel gab es einen europäischen Anbieter von Kugellagern. Und Kugellager ist nichts, was jeder von uns sozusagen im Regal kauft. Da ist es auch wurscht, ob es ein West- oder ein Ostprodukt war. Aber das hat der einzige Konkurrent aufgekauft und hat damit in Ostdeutschland 2000 Arbeitsplätze vernichtet, weil er die anschließend abgewickelt hat. So gab es andere Dinge bei der Glasring Ilmenau. Ich will jetzt nicht über Bischof Farode anfangen. Die Kugellagerfabriken waren die DKFL, die deutschen Kugellagerfabriken Leipzig. Wir kennen alle diese Dinge. Und da hätte der Treuhandauftrag, der ja nicht nur darin bestand, privatisieren, koste es, was es wolle, sondern der darin bestanden hatte, zu versuchen, auch zu sanieren. Da wären immer noch Unternehmen stillgelegt worden. Das ist nicht die Frage, das wissen wir auch. Aber es hätten Teile tatsächlich vernünftig saniert werden können, wie es ja zum Beispiel in Jena passiert ist, wo man ja durchaus mit einem ordentlichen Batzen Geld, auch dass man Lothar Späth in die Hand gedrückt hat, einen industriellen Kern erhalten hat, der ja bis heute auch eine Kristallisationsfunktion hat. Und das hätte man öfter machen müssen.
Eine andere Frage aufwerfen, weil die für mich bis heute nicht beantwortet ist. Also wir kennen alle den Schürer-Bericht relativ spät und dennoch stand die DDR auf Platz 16 der Industrienationen, Rangliste. Ja. Moment, das ist ja keine Liste, die der Osten geführt hat, sondern der Westen. Das heißt, hat der Westen sich so viel vorgemacht, hat er nicht Bescheid gewusst, haben all diese großen Vorstandsvorsitzenden, die zur Frühjahrs- und Herbstmesse nach Leipzig gefahren sind, nicht gesehen, in welchem Zustand die DDR ist? Ich bezweifle ja überhaupt nicht, dass die DDR Modernisierungsrückstände hatte. Unterkapitalisiert waren die Betriebe. Aber der Ostmark ist doch nicht einfach so zusammengebrochen.
Doch.
Er ist doch, ja, wenn man 400% aufwertet, da ist jede Volkswirtschaft Schrott, wenn Sie 400% Aufwertung vornehmen.
Abenteuerlich. Sie kommen gar nicht mehr zu Wort.
Das eigentliche Problem jenseits der Privatisierung im Zusammenhang mit der Wirtschaftsunion war ja meines Erachtens, dass der Vorschlag der DDR-Seite, was in den Vertrag mit rein sollte über die Wirtschaftswährungsunion, dass Strukturanpassungshilfen für die Betriebe geleistet werden sollen, dass das dann nicht mehr berücksichtigt wurde. Dann hat man sozusagen, was Sie als die Milliarden gerade dargestellt haben, die zur Verfügung gestellt wurden, das waren Liquiditätskredite, die die Treuhand dann an die Betriebe gegeben hat. Aber sozusagen eigentliche Strukturanpassungshilfen sind dann erst ab 1991 geflossen, nachdem man dann erkannt hatte, dass es nicht von alleine irgendwie eine Dynamik gibt. Und der Fehler aus meiner Sicht sozusagen oder die falsche Annahme sozusagen in der Bundesregierung war, dass man nur allein mit der Währungsunion faktisch eine Dynamik in Kraft setzt, wie sie bei der Währungsreform 1948 im Westen entstanden ist.
Und ja, hat man da heimlich dran geglaubt, dass es so ein zweites Wirtschaftswunder geben würde?
Aber natürlich, da gibt es entsprechende, also das liegt sogar schriftlich vor, von Herrn Lüdewig zum Teil geschrieben. Aber das ist jetzt mal dahingestellt.
Das zeige ich nochmal, da bin ich mal gespannt.
Ja, das ist in der Aktenedition drin. Man hat im Grunde genommen, das war ja insofern ein Irrglaube, weil der Unterschied war natürlich der, dass erstens sozusagen der Zustand der DDR-Volkswirtschaft viel schlechter war als der westdeutschen Wirtschaft 1948, trotz Kriegszerstörung und Demontagen und so weiter. Und das Zweite war, dass natürlich die westdeutsche Wirtschaft war 1948 trotz der Zwangsmaßnahmen aus dem Dritten Reich beziehungsweise der Bewirtschaftungsmaßnahmen der Alliierten, war es im Kern ja trotzdem eine Marktwirtschaft. Und im Falle der DDR musste jetzt eine Planwirtschaft erstmal komplett transformiert werden in eine Marktwirtschaft. Insofern war die Situation grundlegend eine andere. Und das hat man in dem Moment nicht gesehen. Insofern werden diese Strukturanpassungsmaßnahmen, die dann 91, 92 im großen Umfang tatsächlich kamen, hätte man gleich mit der Währungsunion sozusagen einführen müssen.
Ja, man hat denn ja nachher angefangen und hat gesagt, ja gut, wir brauchen Kernsanierung der ostdeutschen Wirtschaft. War das denn viel zu spät?
Man hätte wirklich Strukturpolitik machen müssen, da stimme ich Ihnen zu. Vor allen Dingen, es war ja alles doppelt vorhanden. Das, was Sie, sagen wir mal, als eine konsistente Volkswirtschaft in Deutschland vorher hatten, 1939, also Landwirtschaft ganz im Osten, die mittelständische Wirtschaft oder Leichtindustrie in der Mitte Deutschlands und die Schwerindustrie im Westen, das war ja nicht mehr so gegeben. Man hatte jetzt Schwerindustrie im Westen und im Osten. Es war alles doppelt vorhanden. Und diese Doppelstrukturen hätten aufgelöst werden müssen. Das heißt, man hätte dafür werben und auch dafür sorgen müssen, dass große Unternehmen ebenfalls in den Osten gehen. Also dass es zumindest einen Automobilbauer wieder im Chemnitzer Bereich gibt. Nicht eine Filiale, sondern eben das, was Horch oder Audi vorher dort waren oder so. Das ist nicht passiert. Und insofern hat sich mehr oder weniger so ein Zweigbetriebswesen im Osten entwickelt. Filialbetriebe, kleinere Start-ups, kleinere Unternehmen. Sie haben nicht ein einziges DAX-Unternehmen im Osten. Also das, was wir als Staat erreicht haben, dass wir meinetwegen die staatlichen Institutionen, dass wir ein Verwaltungsgericht in Leipzig wieder haben, beispielsweise Bundesumweltamt in den Bitterfelder Bereich gegangen ist, das hat es im Bereich der Wirtschaft nicht gegeben. Den Mut hat man nicht aufgebracht zu sagen, wir müssen die Wirtschaft in unserem gemeinsamen Land jetzt neu ordnen.
Gebe ich Ihnen recht, da ist was dran. Dass in der Tat die Strukturen in Ostdeutschland schneller zusammenbrechen, als sozusagen Neues aufgebaut werden kann. So, und daraus ist dann, das hat natürlich wie immer in solchen Prozessen, der Wendepunkt bei uns in der Einstellung war diese Rede von Kohl in Schkopau im Mai 91, wo der Kohl gesagt hat, egal was hier passiert, ob jemand investiert hat, nicht so gesagt, das steht in der Rede, aber zwischen den Zahlen drin, hier wird in Zukunft Chemie gemacht. Egal, ob jetzt private Investoren kommen, notfalls investieren wir selber. Und das war der Wendepunkt, ja. Und da, ab da hätte man vielleicht früher machen können, noch konzentrierter, gebe ich Ihnen recht. Das muss eine Kritik, die man aushalten muss. Aber ab Frühjahr 91 ist aktive Strukturpolitik gemacht
worden. Ja, aber diesen Wendepunkt hat es doch gar nicht in Wahrheit gegeben. Das wird mir jetzt zu rosarot und himmelblau. Also wenn da irgendjemand bei Ihnen nachgedacht haben könnte, hat sich das zumindest in der Organisation, die es hätte durchsetzen müssen, nicht wiedergespiegelt. Die Treuhandanstalt hat ihr Heil gesucht in der reinen Privatisierung. Stimmt, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Da ist keine Strukturpolitik gemacht worden. Das Einzige, was man gemacht hat, das ist wirklich dieses Leuchtturmbeispiel, ist Carl Zeiss Jena, Sie haben recht, die sind mit Geld gelockt worden, sie sind trotzdem nicht gekommen, aber man hat eben nicht, ist eben nicht hergegangen und hat gesagt, was haben wir denn da? Wir haben Elektrogerätewerk, wir haben dieses oder jenes, wir haben Maschinenbau und wir erhalten und sanieren dort tatsächlich industrielle Kerne.
Aber Frau Gleike, alle schwierigen Teile, nehmen Sie mal das Beispiel Ecostahl, Sie nehmen das Beispiel die Chemiedreieck, ja? Sie nehmen die Werften, ja? Sie nehmen den Waggon.
Das sind alles Beispiele, der Treuhandanstalt, sondern trotz der Treuhandanstalt zum Erfolg gekommen sind.
Das ist eben nicht richtig, was Sie sagen, sondern in diese sogenannte industriellen Kerne ist ab Frühjahr 91 massiv investiert worden, weil eben wir gesagt haben und nicht gesagt haben, gesehen haben, es gibt keine privaten Investoren, die unter den vorgegebenen Verhältnissen, denen man sozusagen diese Betriebe mit halbwegs also vernünftigem Gewissen übergeben kann. Und dann sagen Sie mal, woher kommen denn die 250 Mann. Milliarden, einen Moment, Defizit bei der Treuhandanstalt, woher kommen die denn? Also ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben und die Treuhandbestandschaft bestimmt auch nicht. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber diese These, ja, dass Sie jetzt einfach sagen, nö, das ist einfach platt gemacht worden, wenn kein Privatisierer da war und dann war einfach Schluss, das ist einfach objektiv falsch. Das können Sie an der Bilanz der Treuhand, wenn Sie mal Jahr für Jahr die Jahresscheiben durchgehen, ja, dann sehen Sie, in welch hohem Maße Milliardenbeträge in diese industriellen Kerne investiert worden sind. Das sind Fakten und da kann man nicht einfach heute also sagen, nö, alles zugemacht worden.
Untersuchungsausschussbericht und der ist ein paar... Der ist anderthalb Meter lang, der steht immer noch in meinem Büro. Und mit Verlaub, da finden sich natürlich auch das eine oder andere, das gelungen ist, überall dort, wo man wirklich versucht hat zu sanieren. Aber die große Geschichte der industriellen Kerne, die Sie jetzt versuchen hier aufzumachen, die hat es nicht gegeben.
Aber Frau Gleike, warum haben wir denn heute einen Industrieanteil von 18% in Ostdeutschland? 18%?
Weil es tatsächlich kleine...
Woher kommt der denn?
Weil es tatsächlich kleine Unternehmen gibt, die entstanden sind, die auch durchaus neu entstanden sind, die auch durchaus durch Privatisierung entstanden sind. Wir haben aber kein einziges Großunternehmen. Ja. Wenn Sie sich das mal anschauen, die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft, die bis heute nachwirkt. Ja. Und das hat was mit der Produktivitätsschwäche Ostdeutschlands im Jahre 25 nach der deutschen Einheit zu tun. Und viele andere Dinge, die Lohndifferenz und. Das hat alles was damit zu tun, dass wir eine kleinteilige Wirtschaft haben. Und diese Struktur ist mit der Treuhandanstalt gemacht worden, indem man auch über Marktbereinigung dafür gesorgt hat, dass es nicht ein zweites Kali-Unternehmen gibt, dass man dafür gesorgt hat, dass es keinen zweiten Kugellagerhersteller gegeben hat, dass man dafür gesorgt hat, dass auch an anderen Stellen die Märkte bereinigt worden sind.
Aber über die Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaft werden wir uns gleich sprechen im dritten Teil. Forum Einheit Deutschland, 25 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion. 1992 war längst die Illusion verschwunden, dass sich die deutsche Einheit durch einen Wirtschaftsaufschwung noch selber tragen könnte. Allein die Arbeitslosigkeit war in Ostdeutschland bis auf 15% gestiegen, nicht mitgerechnet die Arbeitnehmer, die durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollten. Die Euphorie war verflogen, Angst und Resignation machten sich breit, der Sonderaufschwung war verebbt und es blieb die Erkenntnis, dass sich die Lebensverhältnisse zwischen Ost und West sich nicht so schnell anpassen würden. Was tun? Die damalige Bundesregierung verabschiedete 1991 ein Investitionsprogramm Gemeinschaftswerk Ost. Und zu diesem Zeitpunkt befand sich die ostdeutsche Wirtschaft auf dem Tiefstand. Von 1989 war nach Schätzung von Wissenschaftlern allein die industrielle Produktion um 20-25% eingebrochen. Wir wollen im dritten Teil dieses Forums über die schwierigen Zeiten im Osten sprechen, über die Ansiedlungsbemühungen der neuen Bundesländer und über die Annäherung von Ost und West. Das will ich mit meinen Gästen diskutieren. Iris Gleike, Mitglied des Deutschen Bundestages, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Ostbeauftragte der Bundesregierung. Johannes Ludewig, ehemaliger Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt und ehemaliger Koordinator der neuen Bundesländer. Dr. André Steiner, Professor am Zentrum für zeitgenössische Forschung Potsdam vom Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Und Werner Schulz, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und Bürgerrechtler der DDR. Herr Ludewig, Sie waren seit 1991 Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzpolitik sowie Berater der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Sie waren also das damals, was Frau Gleike heute ist. Und Sie waren total engagiert. Ich weiß, Sie hatten Sie im Inforadio und Sie sind gereist und Sie kamen da immer mit so einer Wetterjacke an und waren immer unterwegs. Und was für eine Stimmung haben Sie da?
Selbstverständlich, wir waren engagiert, ich sage noch einmal, weil wir natürlich, ich habe das ja am Anfang, als die ganze Arbeit los, ich habe das Ziel, was ich mir persönlich damals gesetzt habe, gesagt so, erstens, wir wiederholen nicht den Fehler des Ruhrgebiets. Wir machen keine Dauersubventionen auf Jahrzehnte für ganze Regionen, weil wir gesehen haben, was im Ruhrgebiet daraus wird. Und zweitens, wir wollen eine Industrie aufbauen, die natürlich sehr stark mit der Westdeutschen zunächst mal verflochten sein wird, aber im Kern so viel Industrie, dass sich daraus etwas Eigenständiges in Zukunft entwickeln kann und eben keine völlig einseitige Abhängigkeit von Westdeutschland. Das waren die Ziele, wenn ich das mal so persönlich sagen darf, die ich mir selber gesetzt habe. Und das war, gebe ich zu, das war Ihr Punkt, ein Lernprozess. Wir haben gesehen, dass diese Sachen, also dass private Investoren kamen und sich engagiert haben, dass das am Anfang doch länger gedauert hat, als wir gedacht haben. Daraus haben wir im Frühjahr 91 die Konsequenzen gezogen, massiv in die sogenannten industriellen Kerne investiert. Und das hat ja doch, ich sag mal, bei allen Problemen, die natürlich damit verbunden waren, im Ergebnis, wenn ich das heute so nach 25 Jahren sehe, ist es nicht ganz ohne Erfolg gewesen. Und die Menschen, die dort damals, das war ja Ihre Frage, wenn man in die Betriebe ging. Also was mich tief beeindruckt hat, war der Realismus, der vor allen Dingen der Betriebsräte in den ostdeutschen Betrieben, Industriebetrieben. Das sind eigentlich für mich die Helden dieser ganzen, wenn man überhaupt mal dieses Wort in den Mund nimmt, ja, weil die standen ja genau an der Schnittstelle, ja. Und mein Gefühl war, und das habe ich in Westdeutschland so nie erlebt, die Leute haben einfach gesagt, so Ludwig, wenn es eine Perspektive für diesen Betrieb gibt, wenn hier investiert wird, ja, wir wissen ganz genau, dass unsere eigene Produktivität unter derjenigen liegt, mit der wir hier wettbewerbsfähig sein können. Das wird natürlich zu Arbeitsplatzverlusten führen. Dazu sind wir grundsätzlich bereit, wenn es eine realistische Zukunftsperspektive gibt. Und das war alles andere, als muss man klar sagen, als selbstverständlich. Ich hätte auch verstanden, die Leute gesagt haben, es ist unzumutbar. Wir besetzen den Betrieb, da sollen die sich mal Gedanken machen, wo sie eine Lösung herkriegen, nicht mit uns.
Das machen die Franzosen ja heute.
Ja, aber das war der große Unterschied. Das genau, das hätte eigentlich, da bin ich mit Frau Gleike wieder zusammen. Die Zumutungen waren so in diesem Umstrukturierungsprozess, dass an vielen Stellen ich verstanden hätte, wenn die Betriebe besetzt worden wären, Leute gesagt haben, machen wir nicht mehr mit. Hat aber nicht stattgefunden.
Ja, das hat es ja gegeben.
Nein, das hat es nur gegeben.
Bischof von Rode hat es über Leuna gesondert reden, weil das auch ein spezielles Kapitel ist. Ich würde sagen, Sie waren wirklich engagiert, Herr Ludwig, das habe ich ja mitbekommen in der Zeit. Nur Sie waren am kürzeren Hebel, denn die Treuhandanstalt war im Kompetenzbereich des Finanzministers. Theo Weigel war dafür zuständig, für über 10.000 Betriebe.
Sie sagen, das war falsch.
Ja, natürlich. Es wurde ständig darum gerungen, der Wirtschaftsminister Möllemann war der Meinung, dass der Wirtschaftsminister dafür zuständig sein sollte, weil eben Strukturpolitik betrieben werden sollte. Aber Frau Breuel hatte den Auftrag, im Übrigen ein Auftrag, ist ja die dritte Präsidentin gewesen, Herr Gohlke war der erste Präsident, 36 Tage hat er das gemacht, er wollte sanieren. Er hat von diesen, damals waren es 6.000 Betriebe, 150 wackelige Betriebe herausgefunden gehabt und war der Meinung, die übrigen kann man retten durch Subventionen. Allerdings hat er im Untersuchungsausschuss gesagt, ich habe frühzeitig gemerkt, dass wir hier unglaublichen Druck aus Westdeutschland bekommen, dass wir womöglich mit Subventionen Betriebe aufbauen, die den westdeutschen Konkurrenten Paroli bieten können. Das war sein Ende. Das von Herrn Rohwetter ist sehr tragisch gewesen. Das ist die RAF offensichtlich gewesen, wie wir heute wissen, die ihn erschossen hat. Aber jetzt komme ich dazu. Es stand an erster Stelle privatisieren, also Verkauf, schnellstmöglicher Verkauf. Es gab Verkaufsprämien, die Sache beschleunigt haben. Frau Breul hat 700.000 Jahresgehalt gehabt, das Doppelte eines Bundeskanzlers, bei völliger Freistellung von groben und leichten Fahrlässigkeiten. Das heißt, ohne Risiko konnte dort gearbeitet werden. Wir haben das Beispiel Halle-Niederlassung, eine Räuberhöhle, wenn man so will. Also das ist ja nun wirklich bewiesen, was dort an Millionen Betrug gemacht worden ist. Und der Aufbau Ost, den Sie angekurbelt haben, war vor allen Dingen die Hoffnung, dass die Bauindustrie hochkommt. Und da hat es enorme Fehlallokationen gegeben, wo die Subventionen daneben gegangen sind. Das muss man doch dazu sagen, weil es die Hoffnung war, dieses Wirtschaftswunder, was wir nach 49 in den 50er Jahren Bundesrepublik erlebt haben, das kann man in dieser maroden DDR, die Städte sahen ja auch schlimm aus. Und das ist vielleicht damit am meisten geleistet worden, dass wirklich da ganze Stadtquartiere dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Wir haben heute tolle Städte, aber man muss dazu sagen, wir haben auch Fehlallokationen von Kapital.
Ja, natürlich. Ja.
Herr Steiner, wie sehen Sie das denn im Nachhinein? Also Herr Ludewig hat es eben auch schon gesagt, wir wollten keine Dauersubventionen. Aber letztendlich ist denn ja doch so eine Dauersubvention durch die Hintertür hereingekommen, indem man gesagt hat, wir machen Solidarpakt 1, wir machen Solidarpakt 2.
Also aus meiner Sicht war im Zusammenhang mit der Privatisierung war der größte Fehler, was Herr Schulz schon gerade angesprochen hat, der Druck auf die Zeit, dass sozusagen alles schnellstmöglich passieren sollte. Es sollte innerhalb von wenigen Jahren abgeschlossen sein. Wenn man sich da mehr Zeit genommen hätte, ohne Dauersubventionen zu schaffen. Also ich meine, das ist dann sozusagen die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Klar, man hätte da einen Mittelweg finden müssen, ohne Dauersubventionen zu schaffen. Ja. Hätte man mit Sicherheit sehr viel Geld bei den Sozialtransfers gespart und all dem, was dann sozusagen erforderlich war, weil eben, um diese Zahl nochmal in den Raum zu werfen, es sind ja ein Drittel der Betriebe abgewickelt worden. Es ist ein Drittel, es sind 60% der Arbeitsplätze abgewickelt worden, der Treuhandbetriebe sozusagen. Und da hätte man mit Sicherheit einen beträchtlichen Teil mit mehr Zeit und entsprechenden Hilfen retten können. Und man hätte damit sozusagen die wirtschaftliche Substanz, das wirtschaftliche Potenzial der neuen Bundesländer, glaube ich, schon erheblich gestärkt und hätte sozusagen auf der anderen Seite bei den Sozialtransfers eine ganze Menge gespart.
Kann man sagen, dass die Treuhandanstalt einfach eine falsche Institution war?
Die Treuhandanstalt passte sozusagen in die Zeit, das muss man ganz klar sagen. Es war die Vorstellung sozusagen, wir schaffen von einem Tag auf den anderen Tag eine Marktwirtschaft und dann kommt sozusagen die Initialzündung und die Wirtschaft springt an, so wie 48. Das war die Vorstellung und deswegen wurde dieser Zeitdruck ausgeübt und man wollte auf keinen Fall irgendwelche Dauersubventionen.
Aber dazu ist es denn ja gekommen.
Ja, die Treuhandanstalt hatte ja ursprünglich den Auftrag, das volkseigene Vermögen zu verwalten und eben dann sozusagen in die Marktwirtschaft zu überführen. Und den hat sie in meinen Augen im Prinzip nicht erfüllt, denn sie hatte eigentlich auch einen Sanierungsauftrag. Sie hat eben aufgrund dieses Zeitdrucks, so wie Sie es eben auch gesagt haben, dann ihr Heil in diesen Privatisierungen gesucht. Da ist eben eine ganze Menge daneben gegangen. Und weil wir wollten ja auch darüber reden, was ist denn heute auch Stand der Dinge? Weil ich halte es wirklich, ich sag mal im Nachhinein, die Kritik an der Treuhand, das muss gesagt werden, weil sie so unglaublich viel ausgelöst hat. Sie haben nach der Stimmung gefragt der Menschen. Die Stimmung war verheerend. Wir hatten eine enorme Abwanderung. Jeder, der einigermaßen mobil war, hat sein Köfferchen gepackt und ist gegangen. Und natürlich hat es die Haustarifverträge gegeben und ich habe solche Dinge auch in meinem Wahlkreis moderiert, weil die Verzweiflung auch groß war. Wir haben dann gehofft, wenigstens immer ein bisschen was erhalten zu können. Und das war so unglaublich schwierig. Und wenn man jetzt nach der heutigen Zeit ganz einfach guckt, dann sieht man, dass mit dem Solidarpakt 2 in der Tat, den wir dann ausgehandelt haben unter Gerhard Schröder, in der Tat Investitionen auch zum Beispiel eben in Innovationen, also in moderne Produkte auch stattgefunden haben. Und es hat sich eine Wirtschaft herausgebildet, die durchaus konkurrenzfähig ist, aber sie ist eben sehr kleinteilig. Deshalb ist auch im Moment, wenn man das mal so anschaut, die Stimmung tatsächlich auch eine andere. Die Lebenschancen sind auch besser geworden.
Jetzt mal einen Schluss unter dieser Treuhandanstalt, denn es gab nach 94 ja noch eine andere Zeitspanne. Und zwar, wo die Bundesländer, die neuen Länder versuchten, ihre Wirtschaft dann wieder aufzubauen. Und das war dann ja total schwierig. Das haben wir gesehen in Brandenburg. Das war ja manchmal zum Weinen, wenn man das gesehen hat, welche bitteren Erfahrungen es da gegeben hat. Also ich erinnere nur an die größten Pleiten. Also Cargolifter, Lausitzer Ring, Chipfabrik Frankfurt-Oder. Und eigentlich lebt Brandenburg, ich hoffe jetzt nicht, dass ich zu sehr kritisiert werde, aber schon sehr vom Speckgürtel Berlins. Und diese großen Industriegebiete zu setzen und Felder zu setzen, ist ja eigentlich nie gelungen. Woran liegt das eigentlich? Liegt das wirklich nur an den Nachfolgen dieser Treuhandpolitik oder wäre das zu kurz gegriffen, Frau Gleicke oder Herr Schulz?
Es ist zum einen schwierig, wenn man ein neues Bundesland hat und die Wirtschaftszentrale für die Betriebe, die sich in diesem Bundesland befinden, die ist in Berlin in der Treuhand. Ich weiß, dass Kurt Biedenkopf immer darum gekämpft hat, zu sagen, dann löst doch die Treuhand auf und gibt diesen jeweiligen Industriebestand in die Länder. Weil wir werden uns drum kümmern in Sachsen, dass die Betriebe, die in Sachsen sind, von uns anders behandelt werden als von der Treuhand in Berlin. Das hat natürlich dazu geführt, dass man in den Ländern sich dann eher um Neuinvestitionen, Neuansiedlungen. Und dann kommen natürlich sehr verrückte Ideen wie Cargolifter und Lausitzring und was weiß ich, was da heute für ein Holiday-Paradies draus geworden ist. Ja.
Frau Gleicke, wie schätzen Sie die Situation ein?
Na, es ist dann ja versucht worden, in allen Kommunen im Endeffekt irgendwelche Gewerbegebiete aus dem Boden zu stampfen. Und das hat natürlich dann auch, die Blütenträume sind da auch nicht gewachsen geworden, weil natürlich die Situation war, wer siedelt sich denn da an? Und es ist vieles tatsächlich brachliegen geblieben. Das sieht man ja. Wir haben ja so Gewerbegebiete, die gefördert worden sind, die nicht aufgefüllt worden sind. Wir haben aber auch eine Unternehmenslandschaft, die sich durchaus konsolidiert. Wir haben das Chemiedreieck in der Tat. Da hat sich ja nun auch dadurch, dass es jemanden gibt, der sich um diesen Gewerbepark eben auch kümmert und auch um Ansiedlungen kümmert, da ist ja nun einiges geschehen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber es war natürlich unglaublich schwierig, Leute tatsächlich anzusiedeln. Sie sind dann unterstützt worden im Zweifelsfall über die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur, über Fördermittel. Aber es ist natürlich dann auch, wenn es um Großunternehmen geht, reden wir über Größenordnungen, die für die neuen Bundesländer gar nicht darstellbar waren, weil die Steuereinnahmen, weil die Möglichkeiten gar nicht in dem Maße vorhanden sind. Das muss man einfach sehen. Und deshalb gibt es eben nach wie vor auch diese Strukturschwächen.
Grundsätzlich anmerken, dass natürlich Industriepolitik oder Strukturpolitik, wie auch immer, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen natürlich immer schwierig ist, weil also der Markt entscheidet letztendlich, was dann sozusagen sich bewährt und nicht. Und da geht manches einfach in die Hose.
Aber insgesamt sollten wir uns doch nicht den eigenen Erfolg, den wir gemeinsam ja nur haben, erzielen können, einfach so runterreden, dass man am Ende sagt, ja, einiges gar nichts da.
Das ist jetzt auch diese kleine Schlussrunde von uns. Ist nicht doch, Frau Gleicke, einiges gelungen?
Also es ist eine ganze Menge gelungen, auf das wir stolz sein können aus den letzten 25 Jahren. Das ist gar keine Frage. Die Städte sind in der Tat saniert worden. Da ist eine ganze Menge an öffentlichem Geld reingeflossen. Die Infrastruktur ist hervorragend. Und wir fördern ja auch Forschung und Entwicklung. Wir gleichen ja mit öffentlichen Mitteln das aus, was sozusagen die kleinteiligen Unternehmen nicht selber leisten können. Und da gibt es hervorragende Ergebnisse, das ist überhaupt nicht die Frage. Und deshalb muss man ganz klar sagen, muss diese Förderung auch weitergehen. Und insofern plädiere ich dafür, dass man ein gesamtdeutsches Fördersystem entwickelt. Wir haben dazu Eckpunkte aufgeschrieben und die müssen aus meiner Sicht in die Verhandlungen zu den Bund-Länder-Finanzen mit einfließen.
Herr Schulz, kann man damit zufrieden sein bei der ganzen Kritik, die wir jetzt diskutiert haben?
Insgesamt sehr zufrieden, auch wenn diese Kritik darüber jetzt vielleicht einen anderen Eindruck vermittelt. Aber dieser Aufbau Ost ist ein nationales Aufbauwerk. Also die Kraft, die Leistungsfähigkeit, die Durchhaltekraft der Ostdeutschen und die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung aus dem Westen hat dazu geführt, dass wir ein hochmodernes Stück Deutschland bekommen haben. Infrastruktur, Städte, das Bildungsinfrastruktur und dergleichen mehr.
Herr Steiner, Ihnen bleibt jetzt das letzte Wort. Ist ja nicht so ganz einfach, nicht, bei so 25 Jahren. Aber Sie haben ja auch lange geforscht. Dann wissen Sie ja auch
viel. 20 Jahre.
Also ich würde dem natürlich zustimmen, dass insgesamt ist natürlich sehr vieles gelungen. Und man kann das sehr schön daran bemessen. Ein Kollege hat vor 5 Jahren das mal verglichen mit Tschechien, die ja sozusagen 1989, 90 auf einem vergleichbaren Niveau waren. Und wenn man das vergleicht, sozusagen, was die erreicht haben. Also die sind ein Stück weiter zurück hinter den neuen Bundesländern in ihrer Wirtschaftsleistung. Und das, was die neuen Bundesländer mehr erreicht haben, in Relation setzt zu dem eingesetzten Geld, was sozusagen in den West-Ost-Transfers geflossen sind, dann errechnet sich, man kann jetzt über diese Berechnung streiten, ob die im Detail richtig ist, aber dann errechnet sich sozusagen pro Jahr eine Rendite von ungefähr 10%. Unterm Strich bleibt eine einmalige Leistung und die auch natürlich insbesondere von den Menschen in Ostdeutschland erbracht wurden. Also das wurde ja auch von Herrn Ludewig vorhin unterstrichen.
Ja, das war unser Forum, 25 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion, die deutsche Einheit. Ich fand es sehr gut, dass hier so temperamentvoll und auch mit so viel Engagement immer noch diskutiert wurde. Und dass es eine einmalige Leistung war, ist, glaube ich, dann zum Schluss hier auf dem Podium überhaupt nicht umstritten gewesen. Wir sind zusammen und ich denke, das ist einfach eine tolle Leistung. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss.